Und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und lade ein, so parallel zu einem schönen Sonntagnachmittagskaffee oder Tee, eine Stunde etwas über ein Buch zu hören. Ich begrüße herzlich hier im Studio Jutta Weber-Bock. Sie war schon mehrfach hier, das kann man nachher nochmal aufzählen. Wir wollen heute gemeinsam ihren ersten historischen Roman, Das Mündel des Hofmedikus, vorstellen und sie wird daraus lesen und wir werden uns auch drüber unterhalten. Nach einem etwas holprigen Anfang haben wir jetzt die Arie mit Simone Kermes doch ganz gehört. Du hast auch die Musik mitgebracht.
Ja,
Was hat dir daran gefallen? Warum hast du das mitgebracht?
Also das habe ich mitgebracht wegen des Titels dieses, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, Du trennst mich von mir, finde ich, passt ganz gut zu dem Thema des Romans auch, wo es ja um Erziehung geht, um verschiedene Richtungen der Erziehung.
Jutta Weber-Bock wurde 57 in Melle geboren, wo ist denn das?
Das ist in Niedersachsen, aber das liegt so in so einem kleinen Eck, also Richtung Nordrhein-Westfalen, aber es gehört noch zu Niedersachsen, zu Osnabrück.
Und schon als Kind liebte sie alte Mühlen und Fachwerkhäuser. Vielleicht hat das dann auch ein bisschen was mit dem Buch zu tun.
Ja.
Studierte Germanistik und Philosophie an der Universität Osnabrück, ist ausgebildete Gymnasiallehrerin. Vor fast 40 Jahren ist sie nach Stuttgart gekommen.
30. Es sind schon 40, ja, bald sind es 40, stimmt.
In drei Jahren sind es 40 Jahre.
Ja, stimmt, richtig.
Nach Stuttgart gezogen und aus Liebe zur Stadt geblieben. Auch das hat jetzt mit dem Roman zu tun, die Liebe zur Stadt, denke ich mal. Sie lebt im Heusteigviertel, joggt bei jedem Wetter zum Fernsehturm. Sie ist freie Schriftstellerin und offensichtlich mit allen Fasern. Sie schreibt auf ihrer Internetseite, ich schreibe, also bin ich. Schreiben ist wohl doch dein Innerstes. Gut. Aber sie ist darüber hinaus auch Dozentin und in verschiedenen Autorenvereinigungen aktiv. Und in dieser Funktion war sie auch in letzter Zeit hier im Radio, und zwar mit dem Autorenstammtisch und den mörderischen Schwestern, aber wir haben auch deine Bücher hier vorgestellt. Mhm. Du hast aufgeschrieben, ganz früh mal in den 90er Jahren in der Fangelsbachstraße noch in unserem allerersten Domizil, damals im Keller. Und dann damals war es mit der Literaturwerkstatt, 2002 und 2006 waren es dann deine eigenen Bücher. Und 2006 war dieser Liebesroman,
oder? Das war der Liebesroman, die Liebesprobe,
also dein erster Roman. Und heute also der zweite, ein historischer Roman. Mhm. Wir hören jetzt nochmal Musik und danach hören wir dann schon einen ersten Abschnitt aus diesem Roman.
Ja, vielleicht kann ich...
kannst gern was dazu sagen.
Und zwar, also es geht in dem Roman Das Mündel des Hofmedikus um eine heimliche Geburt im Jahr 1804 in Stuttgart und im vornehmsten Gasthof der Stadt im König von England bringt eine adelige Dame das Mädchen Christiane zur Welt. Es wird auch Nanette oder Nanele genannt. Der Hofmedikus, der das Kind auch auf die Welt geholt hat, nimmt es seiner Mutter weg und unterwirft es einem Erziehungsexperiment. Die Frage ist, wie gedeiht ein Kind am besten? Durch Herzensbildung oder durch Strenge und Zwang? Christiane wird dabei wie so ein Spielball hin und her geworfen. Sie wächst bis zu ihrem 8. Lebensjahr kindgerecht in einer Pfarrersfamilie, erst in Metzingen und dann in Kirchberg an der Mur auf. Und dann wird sie von der Schwester des Hofmedikus nach Stuttgart geholt. Und Elisabeth Hehl sagt, sie sei die wahre Mutter. An dieser Stelle springen wir jetzt gleich bei der Lesung in den Text hinein. Und Christiane kommt in Stuttgart an und wird noch am gleichen Abend mit Ruten gezüchtigt. Am nächsten Morgen kleidet Elisabeth Hehl das Kind ganz nach ihrem Ebenbild ein und macht nach dem Mittagessen mit Christiane einen Stadtrundgang. Und ich würde jetzt aus dem Anfang dieses dritten Teils, aus dem Prolog, zunächst lesen und dann zu dieser Elisabeth Hehl springen, wie sie die ganze Sache sieht.
Okay, dann jetzt die Lesung.
Die Musik vielleicht dann später.
Okay, können wir auch machen, ganz klar.
Okay. Die beiden in Grau uniformierten Wächter am Königstor ließen die Chaise ohne Kontrolle passieren. Eine außerordentliche Fracht hatte dieser Kutscher aus der Stadt geschafft. Soeben brachte er sie wieder hinein. Nach wie vor trug er seinen runden schwarzen Hut und sah nicht davon ab, die Allgemeine Zeitung zu lesen. Er musste unter einem besonderen Schutz stehen. Da wollten sie sich nicht das Maul verbrennen. Ihr Kollege war damals nach Martini auf den Hohen Asberg gelandet. Zu viel zu wissen war schädlich fürs Gemüt und die Gesundheit, wenn Kopf und Ranzen beieinander bleiben sollten. Ein scharfes Schwert fand der König allemal. Von den Verlusten in Russland sprach man auch besser nicht. Majestät kümmerte sich derzeit um die Repräsentanz seiner Königstraße. Das Tor war lediglich dem Anschein nach neu. Die Trophäen stammten vom alten Esslinger Tor. Und der Marstall war vor 2 Jahren von der Solitude versetzt worden. Wenn nur die bronzenen Pferde nicht von der Kuppel herabstürzten. Unentwegt wieherte es, ein vielstimmiger Chor aus Prusten und Schnauben. Der scharfe Gestank von Pferdemist waberte durch die Luft. Wenn sie auf Posten standen, waren sie darin eingehüllt. Es gab kein Entkommen und doch hatten sie ein Auskommen. Hell wie das Mondlicht klapperten die Hufe der beiden Braunen. Die Königstraße hinauf, vormals der Graben. Nanette verschränkte die Arme und presste die Lippen aufeinander. Sie hielt sich an ihren gefalteten Händen fest. Die Residenz stank erbärmlicher als der Ziegenstall in Kirchberg. Vor einem schmalen Haus stoppte die Kutsche. Königstraße Nummer 62, Seifensieder Kraus, las sie. Sie kommt also abends in Stuttgart an und am nächsten Tag geht sie dann mit Elisabeth Hehl durch die Stadt und wird dort quasi eingeführt. Und wir gehen jetzt zu der neuen Mutter, die uns diese Passage erzählt. Als Geborene von Klein und Schwiegertochter der Stuttgarter Bürgermeisters musste sie jetzt nicht allein auf sich, sondern auch auf das Kind achten. Sie seufzte. Wenig später trat sie mit ihm an der Hand aus dem Haus. Der Dunst von sauren Linsen und Spätzle mischte sich mit dem Geruch frisch gefallener Pferdeäpfel. Sie kniff die Nasenlöcher zusammen und wies nach oben. »Wir residieren in der Belle Etage.« Christiane zog die Schultern hoch. Sie hatte Angst. Das war sehr gut. Auf Furcht baute sich die kindliche Liebe auf, die sie ihr bald uneingeschränkt entgegenbrachte. Sie würde sie nach ihrem Bilde formen. Kinder hatten nicht wie die Tiere im Garten herumzutollen, sondern mussten auf ihre Eltern hören. Wie sollten ordentliche Bürger aus ihnen werden, wenn man sie gewähren ließ und den Geist nicht bei Zeiten zügelte? Soldaten der Gardelegion marschierten mit ihren Tschakos vor der nahegelegenen Legionskaserne auf und schlugen die Hacken zusammen, dass die Federbüsche wippten. Das war eine Ordnung. Ein Trompetensolo schwebte hell und klar über den Häusern. Ungern wandte sie sich ab und ging mit dem Kind durch die verwinkelte schulerische Gasse, die seit dem letzten Jahr Weinstraße hieß. Hofbaumeister Touré pflegte um diese Zeit einen Spaziergang zu machen. Sie wollte ihm die Tochter vorführen. Es kam ihnen aber nur ein Leiterwagen entgegen. An der Posthalterei blieb sie stehen und begrüßte recht freundlich Frau Geheimrat von Groß, die Schwiegermutter ihres Bruders Ludwig, die einen abschätzigen Blick auf Christiane warf, bevor sie davoneilte. Das würde sie sich merken. So ging man mit ihr nicht um. Das Kind heulte auf, weil sie ihm die Finger zusammenpresste. Sie drückte kräftig zu. Es trottete neben ihr her und gab keinen Laut mehr von sich. Durch die Poststraße gingen sie jetzt die alte böhmische Gasse. Niemand trat aus dem Palais Gültingen oder dem Haus Gemmingen. Bankier Kaula lief ihnen über den Weg, doch die Juden in der Stadt übersah sie stets geflissentlich. Sie eilte der Königstraße zu. Am Kalverhaus trafen sie auf Frau Stadtrat Schnabel. »Der Bildung wegen bist du in die Stadt gekommen, habe ich gehört.« Sie tätschelte Christiane den Kopf. »Das ist brav. In Tafingers höherer Töchterschule wird es dir gefallen.« Sie ließ Frau Stadtrat-Schnabel stehen und zwängte sich mit dem Kind durch die Schulstraße, die eine schmale Gasse geblieben war. Ausnahmsweise war ihr die Enge recht. Wenn es auch scheußlich nach verdorbenem Fleisch und frischem Brot zugleich roch, konnte man hier nicht an ihr vorbeisehen. Eifrig nickte sie nach allen Seiten, obwohl niemand sie grüßte. Sie warf den Kopf in den Nacken und lachte. Das Kind schaute zu ihr hoch. Das war recht. Schlag zwei war sie am Rathaus. Der Schwiegervater wartete und steckte die Taschenuhr weg. Er trug die große Amtskette. Nur für sie. Sie nahm seine Hände und drückte sie zur Begrüßung. Christiane stand stocksteif hinter ihr und schaute zu Boden. Kein Wort kam ihr über die Lippen. »Liebste Schwiegertochter, wie ich sehe, ist einiges zu tun in der Erziehung. Sie haben jetzt eine Aufgabe.« »Verzeihen Sie, ich werde das Kind zu bessern wissen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Sicher sind Sie in Eile.« Sie zeigte auf seine Amtskette, wandte sich nach links zur Stiftskirche und zog Christiane mit sich. Die Menschen eilten durch die dunkle Kirchstraße dicht an ihnen vorbei. Da riss sich das Kind los, wollte ihr davonrennen. Mit zwei langen Schritten holte sie es ein und packte es am Nacken. Fast wäre sie mit Schneidermeister Welsch zusammengeprallt. Er stieß seinen Stock aufs Pflaster. Die Stadt verstummte für einen Moment. Er wollte sich zu ihnen gesellen. Danach stand ihr nicht der Sinn. Sie nickte ihm knapp zu und ging weiter. »Unser berühmter König von England«, sagte sie zu Christiane und wies auf ein stattliches Gebäude. »Dieser Gasthof hat so manches gesehen.« Ein Pferd wurde aus einem großen Tor geführt. Wer inkognito bleiben wollte, fuhr mit dem Wagen in den Hof. Sie nahm die Tochter wie ein kleines Kind wieder an die Hand. Ganz sanft, das konnte sie auch sein. »Schau, da vorne, die Planie. Willst du solch ein Mädchen werden? Das lasse ich nicht zu.« Fanfarenklänge. Welch ein Tag. Gemeiner Pöbel versperrte ihnen den Weg. Jemand rief, »Der König!« Wie alle verneigte sie sich. Sie schaute auf. Das Kind war von ihrer Seite verschwunden. Es hatte sich nach vorne gedrängt und winkte dem Herrscher hinterher. »Wie kannst du nur? Eine Hehl jubelt nicht mit der Menge.« Hart nahm sie es bei der Hand. Sie zeigte auf das Opernhaus mit seinem Treppengiebel und beschleunigte den Schritt. Hocherhobenen Hauptes ging sie direkt am neuen Schloss vorbei. Am Theaterbogen blendete sie das Licht im Wasser des Epaulettensees. Sie setzte sich mit dem Kind auf eine Ruhebank und schnaufte durch. Mit ausgestrecktem Arm wies sie in die Runde. Der botanische Garten. 5 Gewächshäuser, eines aus Gusseisen, mit Glas gedeckt. Wenn es stürmt und stöbert, blühen drinnen Amaryllis und Mimosen. Hast du es dir eingeprägt? Was man mir aufgibt, merke ich mir. Das fällt mir leicht. Wann darf ich in die höhere Töchterschule von Tafinger gehen? Ich werde dich selbst unterrichten und von allen schädlichen Einflüssen fernhalten. Der Professor nimmt die Mädchen in der Regel erst ab 10. Auch wählt er sie sorgfältig aus. Wir haben einiges zu tun, damit du bestehen kannst. Sie tupfte sich mit einem sauberen Sacktüchlein die Stirn. Christiane schwieg. Das war recht. Hatte sie in ihrem Leben jemals so viele Worte an einem Stück gefunden? Ein Kind zu haben war anstrengender als gedacht. Vielleicht wäre es einfacher gewesen von Geburt an. Sie hätte sich eine Amme ins Haus holen und neben der Köchin eine Dienstmagd beschäftigen können. Jetzt musste sie sich erst daran gewöhnen, mit einem Kind an der Hand zu gehen. Am neuen Laufbrunnen in der Mitte des Charlottenplatzes verschnaufte sie und hielt Christiane an, sich ein wenig zu erfrischen. Sie war kein Unmensch. »Du hast Glück, dass du mit einer strengen Mutter gesegnet bist. Sei ein braves Kind, sonst muss ich dich ins Waisenhaus geben.« Sie zeigte auf das Häusergevier zu ihrer Rechten. Aus dem Innenhof traten Mädchen in Reih und Glied. Diese schlugen die Augen nieder und gingen der Stiftskirche zu. Sie zog Christiane mit sich, die den weisen Mädchen hinterher schaute. Viel zu laut las Christiane Holzstraße, wie es an einer Holzhauswand stand. Römisch Königsgass, niemand außer dem König sagt Holzstraße. Alle Gassen hat er umbenannt in Straßen. Es roch nach Anisbrot. Gleich kam das Haarschneidekabinett Müller. Schere, Kamm und Rasierpinsel baumelten an einem Stecken vor der Tür. Ihr Schwiegervater kehrte hier jeden Tag ein, bevor er ins Rathaus ging. Von der Ecke klopfte und hämmerte es. Eine Horde Buben rannte im Kreis. »Johann Jakob Heringsfresser geht zum Reilen mit dem Messer«, reimten sie, »sticht den besten Hering raus, trägt ihn bis zum Suppenhaus, legt ihn auf einen Stein, isst ihn ganz allein.« Christiane klatschte in die Hände. Sie gab ihr eine Kopfnuss und zog das Kind weiter. Sie zeigte auf die Stände vor dem Chor der Leonardskirche. »Der Krempelesmarkt.« Das Kind schaute zu Boden, zumindest nicken könnte es. Hinter der Kirche bog sie nach rechts in die Richtstraße ein. Ein Mann zog einen Leiterwagen, auf dem tote Hunde lagen und stanken, über das bucklige Pflaster zu einem runden Turm. Sie stolzierte zum Stadttor. Da vorne hat er gestanden, der Käs. Leider ist er im letzten Jahr abgebrochen worden. Für unartige Mädchen war er. Sie fuhr dem Kind mit der Handkante am Hals entlang. »Was meinen Sie, Maman?« »Sie fragt zu viel. Will sie nicht hören, was ich sage? Muss sie es wieder fühlen? Zum letzten Mal. Kinder stellen von sich aus keine Fragen, nur wenn sie aufgefordert werden. Komm, es ist Zeit.« Sie ging voraus, drehte sich aber ein paar Mal um. Mit hocherhobenem Kopf folgte ihr Christiane zur Torgasse und sah seelenruhig zu, wie ein Pferd, das die Beine vorsichtig voreinander setzte, in einen Hof geführt wurde. Als ob sie nicht gesagt hätte, dass es sich eilen solle. Sie konnte nicht alle Tage mit einem Kind durch Stuttgart laufen. »Der arme Gaul hat sein Hufeisen verloren«, sagte eine Stimme hinter ihr. Betont langsam drehte sie sich um. Ein dicker Mann mit einer Lederschürze. Sie zog die Luft ein. Er trug ein Fass auf der Schulter. »Die Bergrätin und ihr neu erworbenes Kind. Die Kunde ist ihnen dank Schneidermeister Welsch weit vorausgeeilt. Sie hätten mit ihm schwätzen sollen. Sie wissen doch, er will die Dinge in der Hand behalten.« Mit dem Fass wankte der Mann über das Nesenbachbrückle. Unerhört seine Worte. Eine Geborene von klein war sie und die Schwiegertochter des Stuttgarter Bürgermeisters. Vielen Dank.
So, das war jetzt ein erster Eindruck von dem Buch »Das Mündel des Hofmedikus« von Jutta Weber-Bock. Wenn man sich deine Veröffentlichungsliste anguckt, sind ja meistens Sachbücher, jetzt ein historischer Roman. Wie hast du das Thema gefunden? Wie hat das Thema dich gefunden?
Ja, eigentlich war es eher so, dass das Thema mich gefunden hat. Erwähnt im Text wird ja dieser Käs, die alte Hinrichtungsstätte auf dem heutigen Wilhelmsplatz. Das ist gleichzeitig der Beginn der Hauptstädter Straße, weil eben dort die Hauptstadt stand, ungefähr dort, wo jetzt heute der Baum ist. Und ich wollte eigentlich, hatte gelesen, dass dort Kindsmörderinnen hingerichtet worden sind. Und ich wollte eigentlich mal so den Beweggründen nachspüren, die vielleicht eine solche Frau umgetrieben haben, und habe dann im Staatsarchiv danach gesucht. Und dann ist mir ein Giftmord quasi über den Weg gelaufen. Das ist also ein realer Kriminalfall, der hinter dieser Geschichte steht. Und zwar die Christiane Ruther, die im Jahr 1844 ihren Mann mit Arsen vergiftet hat und dann 1845 im Sommer hingerichtet worden ist. Und ich habe dann diese Gerichtsakten mir angeschaut und habe gedacht, naja, also das ist schon, das sind da so Eckpunkte ihres Lebens. Sie ist aufgefordert worden, ihr Leben zu erzählen. Und ich habe mich dann schon gefragt, ja, wie war das denn eigentlich am Anfang? Also diese heimliche Geburt der Mutter weggenommen zu werden und dann erst zu einer Amme zu kommen, dann zu einer zweiten und zum Beweis der Übergabe gegen Spielkarten getauscht zu werden. Also diese Spielkarten, die in dem Roman vorkommen, die sind auch historisch verbürgt, weil die hat sie später zur Gerichtsakte gegeben. Aber leider sind sie heute nicht mehr vorhanden, weil man nicht alles aufgehoben hat, was so dazugehörte. Und ich bin dann quasi so ihrer Kindheit und Jugend nachgegangen und habe immer versucht, mir vorzustellen, ja, wie ging es eigentlich diesem Kind? Denn zunächst mal war es ja ein Kind und sie ist aufgewachsen und wie hat sich das möglicherweise abgespielt?
Aber also ja, historischer Roman heißt ja auch, eine Zeit zu beschreiben.
Ja.
Dann hast du dich in diese Zeit irgendwie reinversetzt. Da muss ja ungeheuer viel Recherche dahinter stecken. Ja, bei diesen vielen Informationen, man hat es jetzt an dem Spaziergang zum Teil schon gehört, wie die Stadt damals aussah, wo was war, wie es gerochen hat, wie es sich angefühlt hat.
Also es war ziemlich viel Recherche und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte ja für das eine Sachbuch aufgewachsen in Stuttgart in den 40er und 50er Jahren bereits mich beschäftigt mit der Stuttgarter Stadtgeschichte und hatte dann so richtig Lust, da auch tiefer einzusteigen. Und habe dann eben mir versucht, das auch auf alten Stadtplänen, bin ich dann so diese Wege auch lang gegangen mit dem Finger praktisch und habe mir alte Fotos, also beziehungsweise alte Zeichnungen angeschaut in Büchern und im Stadtarchiv, um praktisch diese Orte dann mir irgendwo vorzustellen. Und zum Beispiel dieses Haarschneidekabinett Müller, was erwähnt wird, das kommt auch in einer Stadtgeschichte vor, genauso wie dieser Reim, dem diese Buben dort sagen. Und das habe ich dann eben dort eingebaut, um das so authentisch auch zu machen.
Das heißt, in dem, ist ja ein sehr umfangreiches Buch, ist sehr vieles wahr oder sehr vieles beruht auf Fakten, sagen wir mal so.
Vieles, ja. Also.
Aber schon, du hast schon auch dir noch zusätzlich was ausgedacht.
Ja, also diese Fakten sind auch nicht immer genau in dieser Zeit verortet, sondern manchmal habe ich sie dann irgendwo dahin gepackt, wo ich dann gedacht habe, ah ja, das passt jetzt. Und dieser Schneidermeister Welsch wird ja zweimal erwähnt, der ist eine erfundene Figur. Aber es war so, dass unter dem Kurfürsten und späteren König Friedrich das Spitzelwesen in der Stadt, also sowohl in Stuttgart als auch in Württemberg, sehr ausgeprägt war. Und Schneidermeister Welsch habe ich als eine Figur angelegt, die im Grunde genommen schon weiß, was der andere sagt, bevor er es ausgesprochen hat.
Und dann, du hast ja schon gesagt, dieses Erziehungsexperiment, beruht es auch auf Erzählungen der Christiane, oder war das jetzt dein Interesse daran?
Also das Erziehungsexperiment selber ist erfunden, aber es ist wahr, dass Christiane ja im Pfarrhaus aufgewachsen ist und dort ist man schon sehr auch auf die Kinder eingegangen. Und es ist wahr, dass Elisabeth Hehl sie geschlagen hat, als sie sie nach Stuttgart geholt hat. Und auf die Idee zu dem Erziehungsexperiment bin ich gekommen, weil König Friedrich war ein großer Freund von Pestalozzi und hat später also dann auch die Lehrerausbildung sogar nach Pestalozzi ausrichten lassen, hat aber plötzlich dann wieder Abstand davon genommen, weil, und da habe ich mir dann so gedacht, naja, man kann halt damit keine willfährigen Untertanen erziehen, sondern eher selbstdenkende Menschen. Und das hat möglicherweise nicht zu dem gepasst, wie er sich das gedacht hat. Aber er ist selbst auch in der Schweiz gewesen, hat sich über Pestalozzis Methode informiert, hat selbst auch einen jungen Mann erziehen lassen, als er noch in preußischen Diensten war. Und so kam das dann, dass ich auf dieses Erziehungsexperiment gekommen bin. Das habe ich mir aber wirklich voll ausgedacht.
Ja gut, aber es geht ja schon auch um diese Macht haben über
über Kinder ja,
oder über ja. Heranwachsende. Ja. Also ich auch dann, in diesem Internat, wo sie war oder jeweils bei den
verschiedenen. Ja, ich habe dann sehr viel recherchiert, auch zur Erziehung und bin dann darauf gekommen, früher hat man ja Kinder nach der Geburt so eingewickelt, dass sie aussahen wie Engerlinge. Und ich habe gedacht, ich recherchiere zu einem historischen Thema und war dann ziemlich entsetzt, als ich festgestellt habe, dass es leider hochaktuell ist, weil man heutzutage auch diese Kinder eben wieder so einschnürt, vielleicht nicht ganz so wie damals, aber schon auch ihnen die Bewegungsfreiheit nimmt. Und ich bin dann auf das Buch vom Ralf Frenken gestoßen, Gefesselte Kinder, der auch so die Geschichte der Kindheit untersucht. Und heute ist dieses Engel-Einwickeln bekannt unter dem Namen Pucken.
Ja. Und, ja. Irgendwie manches kommt wieder.
Ja, leider. Also ich war ziemlich entsetzt. Mhm. Und das hat mich aber dann auch bestärkt, weiter bei diesem Thema zu bleiben.
Gut, wir hören jetzt nochmal Musik, die du mitgebracht hast. Da geht es jetzt um Paris. Mhm. Und danach hören wir einen zweiten Abschnitt aus Das Mündel des Hofmedikus.
Anderthalb Jahre später, im Frühjahr 1814, ist Christiane 10 und darf immer noch nicht in eine Schule gehen, sondern wird von Elisabeth Hehl zu Hause unterrichtet. Sie hat ihre gleichaltrige Schwester Luisle aus dem Kirchberger Pfarrhaus, die beiden galten als Zwillinge, am Tag zuvor endlich treffen können, arrangiert wurde es auf ihren Wunsch vom Hofmedikus. Elisabeth Hehl aber hat nichts davon gewusst und schlägt sie mit in Salzwasser eingeweichten Ruten halb tot, als sie zurückkommt. Christiane beschließt, zurück nach Kirchberg zu fliehen. Die Köchin Amalie bestärkt sie. Amalie hatte recht. Sie musste die Postkutsche gen Ludwigsburg nehmen und nach Kirchberg fliehen und von dort weiter, fort nur fort. Im Häkeln und Stricken war sie geschickt, ebenso im Sticken und Nähen. Sie war ganz anstellig, wie Amalie sagte, und konnte sich als Magd verdingen. In der Küche und im Haus arbeiten. Groß gewachsen war sie nicht, dennoch zäh und kräftig. Nur kein unwürdiges Leben bei den Hehls mehr führen. Eine feine Gesellschaft war das in Stuttgart. Am nächsten Morgen um 7 erschütterte Kanonendonner die Stadt. Sämtliche Glocken läuteten. Bei dem Lärm zu fliehen war einfach. Ein Horn ertönte klar und fordernd. Mit Werfe verlas eine stolze Männerstimme eine Bekanntmachung. Ein Reiter der Stuttgarter Stadtgarde. »Wir sind in Paris, 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 wir sind in Paris, Paris, Paris«, hallte es von den Wänden der Wohnung wieder. Jubelrufe erfüllten die Straßen. Amalie stürzte herein. »Mach schnell, die Postkutsche nach Ludwigsburg, sie geht zur vollen Stunde.« Nanette schlang ihr Haar zu einem Dutt. Amalie hängte ihr eine gehäkelte Tasche um. Sie zog sie mit sich, vorbei an den Menschen, die in der Weinstraße vor dem Glassalon debattierten. »Wir sind in Paris«, rief einer, »ein anderer wollte mit ihnen tanzen.« Sie wichen aus. Auf dem Postplatz rasten die Kutschen vorbei. Drei Reiter hielten geradewegs auf sie zu. Nanette zog Amalie zur Seite. Der Platz wimmelte vor Menschen, Pferde wieherten und stampften. Amalie schob sie in einen Wagen, der Himmel wusste, wie sie den gefunden hatte. Sie wollte dem Kutscher, der gerade seinen Zweispitz fortwarf, Geld zu stecken, doch dieser rief, »Heute ist das Leben umsonst, wir sind in Paris!« Er knallte mit der Peitsche, die den Rücken der Pferde nur streifte. »Paris, Paris!« stampften die Hufe und rissen die Kutsche mit sich. Nanette wurde gegen ein Knie geschleudert. Die Hände einer Frau hielten sie fest. »Quetsch dich dazwischen. Wohin geht es denn so alleine?« Sie zog sie zu sich auf die Bank. Um ein Haar hätte sie aufgeschrien. »Über Ostern zum Onkel«, antwortete sie stattdessen. »Beim Oheim, da bin ich immer um diese Zeit«, fügte sie hinzu. Ihre Worte verloren sich im Stimmengewirr. Gegenüber zwei disputierende Advokaten. Ihre Zylinder stießen sich Beulen am Kutschendach. Zwischen ihnen eine Dame mit Handschuhen, die unentwegt einen Fächer schwenkte. »Paris, Paris«, riefen die weißen Finger. Neben Nanette hockte ein Bäuerle, das ein schwarzes Huhn an sich drückte. Das Tier gackerte, die Stimme des Bauern schnarrte und scharrte. Gleich würde er krähen. Nanette blähte die Nasenflügel. Das Federvieh roch wie Kirchberg. An der Seite lehnten sich zwei zaundürre Soldaten in dreckigen Uniformen aneinander und schnarchten im Duett. Ihr klopfte das Herz bis zum Halse. Draußen flogen die Alleebäume vorbei, die Hufe der Pferde donnerten über das Pflaster, die Wagenräder sprangen vorwärts. Jedes Schlagloch in der Chaussee war wie ein Hieb von Madame Hehl. Weg, nur weg von Stuttgart, vom Rutenbündel. Wie irrsinnig schaukelten sie dahin, bis Kirchberg, zum schönsten Pfarrhaus im ganzen Land. In Ludwigsburg ging es genauso zu wie in Stuttgart. »Wir sind in Paris«, hallte es Nanette in den Ohren. Sie fragte nach der Postkutsche gen Marbach. Alle schüttelten den Kopf. Ein Lohnkutscher winkte sie zu sich. Ein runder, schwarzer Hut lag neben ihm auf dem Bock. Er faltete ein Journal zusammen, bevor er heruntersprang. Die Allgemeine Zeitung, die kannte sie vom Bergrat, der sie von Onkel Ludwig bekam. »Wohin soll's denn gehen an einem solchen Tag?« »Nach Kirchberg, zum Pfarrer. Den Tag habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe aber etwas Geld.« Das Herz drohte ihr aus dem Leib zu springen. Wenn sie jetzt nicht weiterkam, laufen musste. Sie kannte keine Richtung. »Kinder fahren heute umsonst. In Paris sind die Württemberger so schnell nicht mehr.« Er half ihr in den Wagen und legte ihr ein Tuch um die Schultern. »Das hast du vergessen. Sicher erinnerst du dich. Ich habe gewusst, dass wir uns wiedersehen und es aufgehoben.« »Das sonnengelbe Schultertuch der Mutter.« Nanette brachte keinen Ton heraus. Alles musste wohl so sein. Süß wie die Mutter in Kirchberg roch das Tuch. Es musste heim und sie wollte mit. Wieder schob sie die Hände unter die Oberschenkel. Das ging. Eine ganze Kutsche für sie alleine. In gemächlichem Trab schaukelten sie über eine schmale Straße. Am Turm der Alexanderkirche erkannte sie später Marbach. Der Vater hatte sie einmal mitgenommen. Schiller war dort geboren worden, das hatte sie sich gemerkt. Hinter dem Städtchen war der Waldboden übersät von Buschwindröschen, dazwischen prangten Goldsterne. Obwohl der Bärlauch noch nicht blühte, hing sein Knoblauchduft in der Luft und mischte sich mit dem Geruch frisch gefallener Pferdeäpfel. Sie kam zurück in die Heimat. Am Brunnentrog in Kirchberg hielt der Kutscher, stieg vom Bock und half ihr aus dem Wagen. Sie biss die Zähne zusammen. Sobald der alte Bätsch hörte, dass es ohne Umschweife zurück nach Stuttgart ging, lief er behende ins Haus. »Ich gang nur mal Sach holen.« Ein anderer gab das Kuhgespann an sein Weib weiter und stieg ein, wie er war. Es fanden sich zwei Frauen ein, die Pariser Gebäck in Ludwigsburg verkaufen wollten. »Les Sœurs Macaron« nannten sie sich und schenkten ihr Baiser. »Wer gibt, dem wird gegeben«, der Kutscher winkte. Still stand Nanette für sich und sog die Luft ein. Die Dunklege von Leiras roch wie immer ein wenig nach saurem Most. Und der Schwein von Webers quiekte in seinem kleinen Stall unter dem Treppenvorbau, als wäre es dasselbe wie vor anderthalb Jahren. Allein die Katze mit dem einen Ohr, die allen und nur sich gehörte, entdeckte sie nicht. Hühner pickten nach ihren Füßen. Sie umwickelte die Baiser mit einem frischen Taschentuch und steckte sie ein. Später würde sie mit Luisle teilen, wie früher. Ein unbändiges Geschrei bog um die Ecke. »Die Nanette, die Nanette!« Es waren wohl alle Kinder vom Dorf, die da auf sie zurannten, angeführt von Liselotte Sophie, der Tochter der Schultheißen. Einer ihrer Zöpfe hatte sich gelöst und die schwarzen Locken tanzten um ihre Schultern. Die Geschwister entdeckte Nanette nicht. Die anderen fassten sie an den Händen und begannen einen wilden Ringelreihen. »Die Nanette, so nett, sie kommt aus Paris, die Nanette aus Paris, so nett, so nett.« Sie tanzte mit ihnen die Straße entlang, sang neben der dünnen Trautwein ihren eigenen Namen. »Nanette, Nanette«, als ob sie sich vergewissern müsse, dass sie noch lebe. Die Rebstöcke an der Sonnenseite der Häuser trugen das erste Grün. »Sitzt nieder«, rief jemand, und alle hockten sich auf den Boden, um gleich darauf davonzustieben. Alleine schaute sie zum Pfarrhaus hoch. Es war und blieb das Schönste im ganzen Land, selbst wenn Madame Hehl es nicht hatte hören wollen. Vornehm die Säulen an den Hausecken und am Eingang. Sie legte den Kopf in den Nacken. Da war er, der Drache. Sie hob die Hand wie zum Gruß und ging langsam durch das Korbbogentor in den tiefer liegenden Hof. Im Gartenkleid kam ihr die Mutter entgegen und schloss sie in die Arme. »Nanele, ich hab's gewusst, du hast uns nicht vergessen, wenn es auch den Anschein hatte.« »Liebste Mutter, das ist alles nicht wahr, aber mein Hintern erzählt etwas anderes.« »Ich habe davon gehört und kann es nicht glauben, dass man ein Kind auf die Art verschlägt.« Wie gut die Mutter roch, nach frischer Erde und süßer Milch. Sie strich ihr übers Haar und murmelte, »Mein Nanele, kleine Nanette.« »Das Umschlagtuch, es leuchtet gelb wie die Sonne. Heim wollte es, nach Kirchberg.« Sie zog es sich von den Schultern. »Ach, Nanele.« Die Mutter drückte sie und das Tuch an sich. Da roch sie es. Wie immer am Gründonnerstag gab es Maultaschen in der Brühe mit Kartoffelsalat und den ersten Rauken. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Die Mutter hielt sie fest. »Nanette, der Vater wartet im Amtszimmer, wie ich gesehen habe. Ich denke, du solltest dich erklären. Du musst keine Angst haben.« Sie hielt sich das Herz. Es schmerzte weit mehr als der Hintern. Artig klopfte sie und trat ein. Der Vater stand am Fenster, drehte sich jedoch sofort um. Er war also nicht böse. »Nanette, habe ich es richtig gehört? Ich wollte es nicht glauben. Wo ist deine Mutter?« »Ich bin alleine, Madame Hehl.« Sie berichtete ihm, was sich seit dem gestrigen Morgen zugetragen hatte. Zum Beweis wollte sie ihm ihr Gesäß zeigen, doch er wehrte ab. »Gegen die Striemen hilft Rosines Salbe, gegen die Narben in deiner Seele hilft Verzeihen. Bedenke, dass Madame Hehl gegen deine Größe kämpft. Gott macht dich stark, bitte ihn, dass du nicht verhärtest. Heute, am Gründonnerstag, ist Jesus verraten und verhaftet worden, aber er hat allen verziehen. Die württembergischen Truppen sind in Paris, du bist in Kirchberg. Dabei lassen wir es bewenden. Der Krieg ist zu Ende. Gott hat uns erhört, du bist hier. Alles Weitere wird sich finden. Komm zum Essen. Die anderen warten.« Bei Tisch brachte sie keinen Ton heraus. Unentwegt redeten die Geschwister und berichteten ihr. Sie war froh drum, einfach zuhören zu dürfen und in dem fröhlichen Lachen zu baden, das mit ihnen am Tisch saß. »Vier Maultaschen«, dachte ihr die Mutter zu, und zweimal schöpfte sie ihr nach vom Kartoffelsalat und den Rauken. Wie wohl es tat, richtig satt zu werden und sich einen dicken Bauch anzufuttern. Vielen Dank.
Zu Gast noch für ein paar Minuten in der Büchersendung die Stuttgarter Autorin Jutta Weber-Bock. Und wir haben gerade noch mal einen Abschnitt gehört aus ihrem neuen historischen Roman, Das Mündel des Hofmedikus. Wir haben noch ganz wenig Zeit, aber ich wollte doch noch erwähnen, Essen und Hunger spielt ja auch eine große Rolle in dem Roman. Also du hast auch Rezepte da mit verarbeitet.
Ja, also es ist so, wenn Christiane nach Stuttgart kommt, dann ist so die Köchin Amalie für sie auch so ein ruhender Pol, der sie unterstützt sie immer. Und sie kriegt chronisch zu wenig zu essen und Amalie steckt ihr immer etwas zu. Und am Anfang wird erwähnt, das Königsmus, das ist ein Rezept, was ich mir ausgedacht habe, wo ich mir versucht habe vorzustellen, wie man das vielleicht kochen kann. Und ich habe dann auch recherchiert, in der Landesbibliothek gibt es schöne alte Kochbücher. Und dort bin ich auf ein Rezept gestoßen, eine Schokoladentorte mit 22 Eiern. Und die musste natürlich unbedingt den Weg in dieses Buch finden.
Aber dann auch noch vergiftet.
Ja, das hat sich angeboten. Es wird so ein so ein Stärkepulver hineingegeben dann in diesen Teig und ja, da kann man sich ja vielleicht auch vertun und das falsche Tütchen erwischen.
Und die Nanette schreibt ja dann die Rezepte auch auf. Das ist ja auch noch
ja,
ein.
Ja, sie schreibt die Rezepte auf, obwohl Amalie ihr gesagt hat, sie darf die nicht aufschreiben, weil Amalie hat früher in der Schlossküche gearbeitet und von dort diese Rezepte mitgebracht. Die gibt es eigentlich nur in ihrem Kopf. Aber um der Mutter dann zu gefallen, schreibt sie die Rezepte dann eben doch auf.
Über die Karten können wir jetzt gar nicht mehr lange sprechen. Du hast ja vorher schon gesagt, sie sind ein Motiv und erzeugen auch Spannung in diesem Roman.
Ja, es ist der Verleger Kotta, der allgegenwärtig ist in Stuttgart. Die Allgemeine Zeitung ist ja schon erwähnt worden, die immer wieder verboten wurde von König Friedrich, die er zeitweise in Augsburg dann hat drucken lassen. Und von Kotta ist auch dieser Kartenalmanach, den ich im Spielkartenmuseum gefunden habe, weil ich mich natürlich gefragt habe, wie haben vielleicht Spielkarten in dieser Zeit ausgesehen? Und ich habe dann diese Zeichnungen von dieser Gräfin Charlotte von Jennison Walworth gefunden. Und die will eben auch erziehen mit diesen Karten. Wir können die jetzt leider nicht zeigen, aber es ist sehr schön, diese Mutter mit den Kindern, die sie also immer wieder auf diese Karten gemalt hat.
Vielleicht noch eins, also das, ich will jetzt nicht viel verraten, aber das Ende des Romans ist sehr offen. Wird es eine Fortsetzung geben?
Ja, es wird eine Fortsetzung geben. Ich schreibe gerade am zweiten Band. Also der erste Band geht bis in das Jahr 1823, bis zum Frühjahr. Da ist Christiane 19 und der zweite setzt dann da ein, wenn sie quasi in der Fremde ist. Also sie geht dann nach Ulm und nach München, später in den Schwarzwald, kommt immer wieder zurück nach Stuttgart. Aber daran arbeite ich gerade.
Näheres über die Autorin findet man auch auf ihrer Internetseite www.weber-bock.de und man kann dich auch erleben, wenn du das noch kurz sagst, was für Veranstaltungen anstehen.
Ich habe noch ein paar Veranstaltungshinweise und zwar lese ich am 17. Oktober ab 17.30 Uhr aus einem Kurzkrimi bei der Ladies Crime Night in Schwäbisch Hall in der Stadtbibliothek. Das ist eine Lesung mit Musik am Kunstwochenende in der Stadt, also 17. Oktober 16 und 17.30 Uhr. Dann am 5. Oktober lade ich herzlich in die GEDOC, 5. November lade ich herzlich in die GEDOC ein. Dort findet wieder das Forum für literarischen Austausch, die Lesung des Forums statt, dieses Mal Gedichte in der Galerie zusammen mit der Fotoausstellung Magische Wälder am Donnerstag, 5. November 20 Uhr in der GEDOC in der Hölderlinstraße. Und am 11. November lese ich in der Stadtbücherei in Geislingen an der Steige, auch aus meinem historischen Roman, um 19.30 Uhr. Und am 28. November, vielleicht ist jemand in der Nähe, lese ich in Feldkirch in Vorarlberg im Rahmen des Festivals zum Feldkircher Lyrikpreis. Dort bin ich also für den Publikumspreis, den dritten Platz, nominiert. Das wird also eine spannende Sache.
Das war die Büchersendung für heute. Schön, dass du da warst.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben vorgestellt, das Mündel des Hofmedikus erscheinen im Gmeiner Verlag. Und jetzt noch ein Ausschnitt der Musik, die ihr mitgebracht habt. Und dann verantwortlich für die Sendung Sabine Gärtling. Und wir sind jetzt am Ende. So ist es leider.